sondern mir geht es um die Schwerpunkte, wie weit unsere Demokratie in Deutschland noch erhalten ist oder gefährdet wird durch den EU-Reformvertrag und auch wie weit wir als Christen noch unsere Freiheit behalten, das Evangelium zu verkündigen in diesem neuen Europa. Das sind die zwei Schwerpunkte, die mir, die uns sicherlich auch besonders auf dem Herzen liegen. Also es ist ein politischer Schwerpunkt, aber auch ein geistlich-theologischer Schwerpunkt. Und dann auch die Frage natürlich, hat die Bibel schon alles vorausgesagt, was hier in Europa sich jetzt entwickelt? Das wird dann der Schlussteil sein. Ich möchte zunächst meine These gleich voranstellen und sie lautet, die Europäische Union oder EU abgekürzt, steht in großer Gefahr, sich zu einer Diktatur zu entwickeln, vorsichtig ausgedrückt. Und dazu nenne ich 10 Gründe zusammenfassend, gleich am Anfang. Erstens, nur in den wenigsten Ländern wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie der EU beitreten will. Das ist schon mal sehr seltsam. Das Zweite, alle wesentlichen Entscheidungen in der EU werden zentralisiert, in Zentralstellen zusammengefasst. Das Dritte, die Bevölkerung in den einzelnen Ländern und die nationalen Parlamente haben kaum Möglichkeiten, auf die laufende europäische Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Gelegentliche Wahlen und ein mit so sehr hohen Hürden versehenes Petitionsrecht können daran nur wenig ändern. Dazu brauchen wir 1 Million Stimmen, wenn die Völker etwas tun wollen. Das Vierte, ich werde es dann alles noch ausführlicher begründen. Die EU hat sich in allen entscheidenden Bereichen von Politik, Wirtschaft und Justiz de facto eine Totalermächtigung eingeräumt. Jetzt bereits. Das Fünfte, die Bundesrepublik Deutschland büßt ihre Souveränität, also ihre Selbstbestimmung, immer mehr ein, ebenso die anderen der EU angeschlossenen Staaten. Sechstens, das Recht der einzelnen Staaten, zum Beispiel das deutsche Grundgesetz, wird zunehmend vom Europarecht verdrängt. Siebtens, das Bundesverfassungsgericht als höchstes deutsches Gericht muss seine entscheidenden Befugnisse, also Kompetenzen, an den Europäischen Gerichtshof abgeben. Jetzt muss es womöglich über sein letztes Urteil noch entscheiden, wie weit es noch seine Macht behält in diesem Monat. Achtens, und das überrascht jetzt in dem Zusammenhang, die EU erstrebt Aufrüstung durch eine Europa-Armee. Neuntens, die EU-Politik kann insbesondere durch ihre Nichtdiskriminierungsklausel eine Einschränkung der Meinungs- und Predigtfreiheit zur Folge haben. Und zehntens, die Präambel, also der Vorspruch, und die Grundwertedefinition des EU-Verfassungsvertrags stehen in wesentlichen Punkten im Gegensatz zum christlichen Glauben und könnten, besonders im Blick auf die Nichtdiskriminierungsklausel, im schlimmsten Fall eine Christenverfolgung in Europa herbeiführen. Zugrunde gelegt für diesen Vortrag habe ich insbesondere die konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union, abgekürzt auch EU-Reformvertrag oder Lissaboner Vertrag, also die letzte Stufe, die aber noch nicht in allen Staaten ratifiziert wurde. Nicht in Polen, nicht in Tschechien, nicht in Deutschland und auch vor allem nicht in Irland, weil da ja die Bevölkerung befragt wurde. Dann habe ich auch zugrunde gelegt die verschiedenen Klagen gegen die EU-Verfassung. Die wichtigste ist sicherlich die von Dr. Peter Gauweiler, CSU-Abgeordneter aus Bayern, der geklagt hat gegen den EU-Reformvertrag, und auch Professor Schachtschneider aus Erlangen-Nürnberg, ein Verfassungsrechtler, der eine hervorragende 300-seitige Klageschrift an das Verfassungsgericht eingereicht hat, über die jetzt auch verhandelt wird, übernächste Woche. Und auch das Gutachten, der Vertrag von Lissabon und das Grundgesetz von Professor Dietrich Murswig aus Freiburg. Das sind alles Staats- und Verfassungsrechtler, die also diese Klageschriften verfasst haben. Und dass das Verfassungsgericht das sehr ernst nimmt, zeigt, dass am 11. und 12. Februar 2 Tage lang über diese Klagen verhandelt wird. Allein verhandelt. Es wird wahrscheinlich noch nicht gleich entschieden, es wird sich noch etwas hinziehen, aber das wird verhandelt. Nun, damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin keineswegs generell gegen Europa an sich, denn es ist ja der Kontinent, wo wir leben. Und der Kontinent Europa und die Europäische Union, wie sie sich jetzt herausgebildet hat, sind nicht dasselbe. Das Ziel dieser Europäischen Union ist allerdings eine Zentralisierung der Macht. Und dagegen wende ich mich und wenden sich auch viele, die diese Verträge gelesen haben, weil sie Bedenken bekommen haben, ob das wirklich der Freiheit dient oder ob das uns immer mehr Freiheiten nimmt. Also gegen eine europäische Zentralisierung, eine Entdemokratisierung, eine Einschränkung von Freiheitsrechten sollten wir uns als Bürgerinnen und Bürger, auch als Christen, wehren. Es entsteht, so fürchte ich, eine Mammutinstitution, wo alles mehr in immer weniger Händen zentralisiert wird. Die Alternative dazu, die positive Alternative, wäre ein Staatenbund gleichberechtigter Staaten mit der Freiheit der Einzelstaaten und der einzelnen Bürger, ohne diese Zentralisierung. Ein friedliches, gutnachbarschaftliches Zusammenleben, eine Zusammenarbeit auf gewissen Gebieten durchaus, wirtschaftlichem Gebiet und so weiter. Aber es soll sehr viel weitergehen, über die wirtschaftliche Union hinaus, zu einer politischen, juristischen und auch weltanschaulichen Union wird es fortentwickelt in diesem neuen Verfassungs- oder Reformvertrag. Die Verfassung ist ja abgelehnt worden in Frankreich und Niederlanden 2005. Und deshalb, man hat mit gewissen Variationen jetzt das Gleiche noch einmal verabschiedet und nennt es jetzt eben EU-Reformvertrag, Lissabonner Vertrag. Nun zu dieser Abstimmung. In Irland ist ja interessant zu beobachten, es war das einzige Land, wo eine Abstimmung vorgeschrieben war per Gesetz und auch durchgeführt werden musste. Und prompt hat die Mehrheit der Bevölkerung den Reformvertrag abgelehnt. Wobei in Irland manches gelaufen ist, was nicht ganz in Ordnung war. Der Vertragstext war erst 3 Monate vor der Abstimmung überhaupt erst veröffentlicht worden, so kurzfristig, dass kaum jemand ihn lesen konnte. Er umfasst ja ungefähr 300 Seiten und ist so verklausuliert formuliert, dass der Normalsterbliche das überhaupt nicht versteht. Und wenn Sie jetzt unsere Abgeordneten fragen würden, die wenigsten haben das wirklich alles genau gelesen, wie man immer wieder jetzt hört. Darf ich fragen, wer unter uns den EU-Verfassungsvertrag schon gelesen hat? Immerhin einen habe ich gesehen. Wäre vielleicht gut, wenn Sie mal reinschauen und sich selber ein Urteil bilden. Ich werde einige Zitate daraus auch heute Abend bringen. Ja, und man hat den Iren versprochen, sie würden große wirtschaftliche Vorteile bekommen, wenn sie zustimmen, und Nachteile, wenn sie ablehnen. Und auch jetzt im Oktober, weil sie abgelehnt haben, sollen sie noch einmal abstimmen. Ein einzigartiger Vorgang, nicht? Man stimmt so lange ab, bis eine Zustimmung kommt. Eine seltsame demokratische Praxis. Der Jurist Professor Schachtschneider, der die Hauptklage verfasst hat gegen den Reformvertrag in Deutschland, schreibt hierzu Folgendes. Und zwar zitiere ich aus der Zeit Fragen Online 2.8.2008. Die Abstimmung der Iren war ein Akt der Freiheit, der für alle Völker der EU das Recht verteidigt hat. Jetzt entrüstet sich die politische Klasse über die Iren, die Nein zum Vertrag von Lissabon gesagt haben, und beweist ihre Verachtung der Menschen und Völker. Schon der erneute Vertragsschluss nach dem Scheitern 2005 in Frankreich und den Niederlanden war demokratisch ein Skandal. Solange nicht alle Völker, also auch Deutschland, über die schicksalhafte Entwicklung der Union zum Großstaat abstimmen dürfen, leben wir in obrigkeitlichen Parteienstaaten, nicht in demokratischen Republiken, die Gemeinwesen der Freiheit und des Rechts sein wollen und sollen. Soweit Karl Albrecht Schachtschneider aus Erlangen-Nürnberg. Er hat auch, wie gesagt, diese Klage verfasst, und in dieser Klage geht es darum, dass als wesentliche demokratische Grundprinzipien nicht mehr vorhanden sind, wenn dieser Vertrag durchkommt. Schachtschneider führt darin zu Recht aus, dass es darin um nichts Geringeres geht als um den Bestand unserer Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes. Um nichts Geringeres. Ob sie noch Bestand haben oder ob Europarecht das innerstaatliche Recht verdrängen wird. Übrigens, es gibt ähnliche Klagen wie von diesem CSU-Mann Gauweiler, auch von der Linkspartei, interessante Koalition hier gegen den EU-Verfassungsvertrag, und auch sämtliche Kleinparteien sind strikt dagegen, zum Beispiel auch die in Bayern recht bekannte ökologisch-demokratische Partei ÖDP oder auch christliche Kleinparteien wie die Aufpartei, die christliche Mitte, die Partei Bibeltreuer Christen und die Deutsche Zentrumspartei. Sie alle haben gegen diesen Verfassungsvertrag auf ihren Homepages zum Beispiel Stellung genommen. Das nur nebenbei bemerkt. Auf zum letzten Gefecht, diesmal in Karlsruhe. So überschrieb die Süddeutsche Zeitung einen Bericht am 25. Mai 2008. Und darin in der Süddeutschen Zeitung wurde damals Folgendes geschrieben. Und zwar über diesen Prozess, der jetzt beim Verfassungsgericht läuft. Da heißt es, dieser streitbare politische Außenseiter, Peter Gauweiler, ist ja in Bayern kein Unbekannter, denke ich, ruft eine Instanz zu Hilfe, nämlich das Verfassungsgericht, die ein allerletztes Mal die Kompetenz hat, in die europäischen Dinge einzugreifen. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Der Vertrag von Lissabon, der Vertrag also gegen den Gauweiler klagt, nimmt nämlich dem Bundesverfassungsgericht diese Kompetenz, diese Zuständigkeit. Die Klage ist für dieses Gericht die letzte Chance, seine eigene Entmachtung zu verhindern. Vorderhand wird das höchste Gericht darüber entscheiden müssen, ob sich die Bundesrepublik, ohne das Volk zu fragen, in einem europäischen Bundesstaat auflösen darf, wie ein Stück Zucker im Kaffee. Zitat Ende. Soweit die Süddeutsche Zeitung. Ich könnte jetzt noch manche Zeitungen zitieren, allerdings berichten nicht alle objektiv darüber. In den meisten Zeitungen finden wir nur Europawerbung, ja, über diese Dinge. Und es ist aber gut, dass es auch objektive Journalisten gibt. Auch, ich weiß nicht, ob heute jemand da ist. Ich möchte auch bitten, dass man da objektiv auch mal die kritische Seite zu Wort bringt. Übrigens nicht nur Christen opponieren dagegen, auch zum Beispiel Bewegungen wie ATTAC, ja, die mehr so aus der ökosozialen Ecke kommen, die auch sagen, hier wird manches betrieben, was auch in diktatorische Richtung geht. Nun aber möchte ich die speziell christliche Kritik an diesem europäischen Reformvertrag einmal entfalten durch verschiedene Zitate, dass man sehen, was da drin steht. Zum Vergleich zitiere ich kurz etwas aus dem deutschen Grundgesetz, der Nachkriegszeit ja verfasst, nach den Erfahrungen des Hitler-Regimes, das deutsche Grundgesetz. Und da heißt es, und das ist ganz grundlegend in der Präambel, also im Vorspruch, ich zitiere jetzt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben und so weiter. Gott und die Menschen. Wie heißt es nun demgegenüber in der Präambel des EU-Reformvertrags? Da heißt es, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas. Religiös, das ist das Äußerste, zu dem man sich durchringen konnte. Von Gott keine Rede mehr. Ja. Verschiedene Kirchen, Konfessionen auch, haben dagegen protestiert, aber man konnte nichts machen. Der französische Laizismus, so wurde gesagt, wo ja die strikte Trennung zwischen Staat und Kirche verkündet wurde in der französischen Revolution, hat dazu geführt, dass man sich nicht getraut hat, in den anderen Ländern da genug Nachdruck zu verleihen, dass zumindest der Begriff Gott, auch nur der Begriff, in den EU-Verfassungsvertrag oder Reformvertrag hineinkommen konnte. Nun aber, in dem Grundgesetz heißt dann weiter, in den Freiheitsrechten, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, also im deutschen Grundgesetz. Die Freiheit des Glaubens wird betont, die Meinungsfreiheit und auch Ehe und Familie, die unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen. Das findet man allerdings nur noch im Grundgesetz in dieser Formulierung Ehe und Familie. Und dann heißt es auch noch in Artikel 16, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Das schützt uns vorläufig noch im Blick auf den europäischen Haftbefehl. Ich gehe darauf auch noch ein. Und schließlich, und das ist eine Grundlage der Klagen gegen diesen EU-Reformvertrag, der ja zur Auflösung der Bundesrepublik als souveräner Staat führen würde, wenn der verabschiedet wird. In Artikel 20 des Grundgesetzes Deutschlands heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Klammer auf, deshalb müsste in der Frage auch eine Volksabstimmung geben, wo es um die Weiterexistenz Deutschlands geht. Ja. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von Regierungen. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, heißt es weiter. Und dann heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, also den Bestand der Bundesrepublik anzutasten, gegen jeden, der das unternimmt, haben die Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. ausdrücklich formuliert im Grundgesetz Artikel 20. Darauf beruft sich Gauweiler, Schachtschneider, Murswig, die Linkspartei und andere, die dagegen geklagt haben. Nun, ich kann jetzt nicht das ganze Grundgesetz zitieren, jetzt möchte ich den EU-Reformvertrag zitieren. Und da ist nun grundlegend, außer der Präambel, in der Gott fehlt, ist grundlegend Artikel 2. Artikel 2, die Werte der Europäischen Union. Da ist manches Gute, aber auch manches Problematische. Ich möchte es jetzt aus christlicher Sicht auch darstellen. Da heißt es, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Zitat Ende. Wem ist denn beim letzten was aufgefallen? Es steht hier nicht Gleichberechtigung. Das könnten wir ja noch verstehen. Aber es heißt hier, die Gleichheit von Frauen und Männern. Sind Mann und Frau gleich? Seit wann? Ja, ich finde das furchtbar fantasielos. Und dann natürlich unbiblisch, denn es heißt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Ja. Und nicht als Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern jetzt wird aber behauptet, die Gleichheit. Also man will alle gottgegebenen Geschlechtsunterschiede aufheben. Und das ist die neue Ideologie des Genderismus. Davon haben sicherlich einige schon gehört. Sexos ist das biologisch festgelegte Geschlecht, so wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und Gender soll nun sein das Geschlecht, das sich der Mensch selber bestimmt. In Selbstbestimmung, in eigener Wahl soll ich jetzt entscheiden, bin ich Männlein oder Weiblein. Ja, das soll auch jetzt in die Freiheit des Menschen gehören. Und es ist eine Zeit, liebe Freunde, in der es andererseits auch Dinge gibt in England, dass man selber schon Mischwesen züchtet aus Mensch und Tier, Chimären. Ja, so weit geht der Mensch in seinem Frevel gegen Gottes Ordnung. Also er will nicht mehr der sein, als der er geschaffen ist, als die sie geschaffen ist, unbedingt nicht mehr sein. Oder man schafft sogar selber seine Menschen, seine Mischwesen. Wie lange wird Gott hier noch zuschauen, frage ich mich. Ja. Es wird unseren Herrn sehr traurig machen, Gott im Himmel, der diese Dinge mit ansieht, wie der Mensch sich selber auf den Thron setzt und selber Schöpfer spielen will. Und damit geht auch die Euthanasie-Gesetzgebung einher, die immer stärker kommt. In Holland schon. Ja, trauen sich manche nicht mehr in die Krankenhäuser, weil sie nicht wissen, ob sie noch lebend herauskommen. Ich sage es mal ein bisschen zugespitzt. Ja, die Euthanasie, der sogenannte Gnadentod, von der Abtreibung einmal ganz zu schweigen, was ja auch bei uns jedes Jahr 300.000 ungeborene Kinder das Leben kostet. Wir sollten Betroffenen helfen, natürlich. Ja, offene Arme haben für alle Notleidenden. Aber auch nicht einfach schweigen dazu, wenn Menschen getötet werden, wenn der Mensch selber Schöpfer spielen will. Gleichheit heißt es hier, das ist die Genderideologie. Und dann stehen auch die Begriffe, die weniger klar zu erkennen sind. Pluralismus, Toleranz, das kann gut verstanden werden, kann aber auch problematisch sein, wenn man nämlich alles und jedes toleriert, wenn es keine wirkliche Wahrheit mehr gibt. Und das kommt, wenn man das weiter ausdehnt, zum Konflikt dann mit Johannes 14, Vers 6, wo Jesus Christus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Eine absolute Toleranz wird sagen, nein, es gibt ja viele Wege. Jeder nach seiner Fasson und so weiter. Aber die Bibel ist ja ganz eindeutig. Jesus, der einzige Weg zum Vater, der einzige Weg zum Himmelreich. Das ist biblische Aussage, ja. Ich zitiere das, ich glaube das auch und ich bin dankbar, dass wir eine so feste Grundlage in der Heiligen Schrift haben dürfen, wissen dürfen, dass wir den Sohn Gottes hier kennen dürfen, der auf die Erde gekommen ist, um uns zu erlösen, am Kreuz für uns gestorben ist, auferstanden ist von den Toten, gen Himmel gefahren und von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber bei einer hemmungslosen Toleranz, bei einem uferlosen Pluralismus, wie er natürlich in der Politik ein Stück weit auch verständlich ist, das gebe ich zu, aber das kann eben, wenn es aufs religiöse Gebiet sich ausdehnt, dazu führen, dass man nicht mehr sagen darf, Jesus ist der einzige Weg. Das widerspricht ja diesem Pluralismus, der hier jetzt festgeschrieben ist. Und auch der Begriff Nichtdiskriminierung ist ein sehr heikler Begriff. Ich möchte auch niemand diskriminieren im Sinne von verächtlich machen, verleumden, herabsetzen. Ja. Aber es gab schon Prozesse in Schweden, in England, in Australien, in Kanada, in USA, wo zum Beispiel Christen gesagt haben, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel, ja. Die Bibel sagt, dass Mann und Frau eine Ehe bilden sollen und nicht Mann und Mann. Ja. Also das Problem der Homosexualität, das ist ja ganz klar in der Heiligen Schrift. Und wenn jemand da betroffen ist, es gibt Hilfe, es gibt seelsorgerliche Befreiung von diesen Dingen, ich möchte es einfach an der Stelle sagen. Aber viele machen ein Politikum daraus und das ist nicht gut. Und so ist also diese Nichtdiskriminierung kann so weit ausgedehnt werden, im schlimmsten Fall, dass man das nicht einmal mehr sagen darf, was die Bibel Sünde nennt und dass es auch Umkehr gibt. Da wird gesagt, nein, es gibt keine Sünde, ja, und so weiter, wenn man es mal logisch weiterdenkt. Dann gibt es aber auch keine Mission und Evangelisation mehr, weil ja dann alles normal ist, ja. Wovon soll ich dann noch umkehren, wenn alles das Normalste der Welt ist? Versteht ihr? Das ist die logische Konsequenz. Und deshalb schwimmt die Gefahr einer Christenverfolgung mit, wenn man diese Dinge logisch bis zu Ende denkt. Wenn man also niemand mehr sagen darf, das finde ich nicht richtig, wie du lebst. Die Bibel sagt, man kann umkehren davon. Oder auch falsche Lehren. Wie ist es denn mit Sekten? Ich bin ja Sektenweltanschauungsbeauftragter. Darf man da noch warnen vor falschen Lehren? Oder wird das auch schon als Diskriminierung ausgelegt? Ja? Darf man überhaupt noch Kritik üben dann an Dingen, die man für falsch hält? Letztendlich ist die Meinungsfreiheit, wenn man das zu Ende denkt, ganz schön gefährdet. Und jetzt ist ja schon so, dass man bei Einstellungsgesprächen ja auch nicht mehr fragen darf, gehörst du zum Beispiel zur Scientology oder all diese Dinge. Das könnte dann sofort angeklagt werden als Diskriminierung. Versteht ihr? Also diese Gesetze sind Gesetze, die dann eine Flut von Prozessen auslösen könnten, auch schon jetzt auslösen. Wir haben ja in Deutschland schon auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Früher hieß es noch Antidiskriminierungsgesetz und das bringt schon viele Probleme in Betrieben, die gar nicht mehr wirklich alles fragen dürfen. Und es gibt auch schon Leute, die klagen sich durch die Betriebe hindurch, um überall Geld rauszuholen mit der Begründung, ja, der hat mich abgelehnt, weil ich zu alt bin oder weil ich homosexuell bin oder weil ich jetzt Moslem bin oder irgendwas. Ja, man kann immer wieder irgendeinen Grund finden. Also es ist eine zweischneidige Sache. Wir sind auch gegen Diskriminierung, wir wollen niemanden beschimpfen, aber wir wollen auch da, wo Dinge falsch sind in den Augen Gottes, die auch noch klar sagen dürfen als Christen. Diese Freiheit möchten wir behalten, damit wir nicht Zustände bekommen, wie in der früheren Sowjetdiktatur zum Beispiel, ne? Wo ja Prediger dann ins Gefängnis kamen, wenn sie noch das Wort Gottes klar verkündigt haben. Nun, es ist also hier so viel von Toleranz die Rede in dem EU-Reformvertrag. Aber jetzt die Überraschung, gleichzeitig, und das bewegt vor allem auch Bewegungen wie ATTAC und so weiter, gleichzeitig von Aufrüstung. Da heißt es nämlich in Artikel 42 Absatz 3 des EU-Reformvertrags, ich zitiere, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Steht da wortwörtlich, verpflichten sich sogar. Also nur kräftig anpacken, die militärischen Fähigkeiten. Und in Artikel 43 steht dann, dass sie auch Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung durchführen sollen. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Bundeswehr, versteht mich nicht falsch. Ja, wir brauchen eine Armee. Aber man wundert sich, wenn hier so viel von Toleranz die Rede ist und Frieden und alles. Und gleichzeitig sollen die militärischen Fähigkeiten verbessert werden. Man fragt sich, ja, gegen wen will man denn dann kämpfen, wenn doch sowieso alles zusammenwächst? Irgendwie ist die Sache sehr nebulös. Man schreibt dann zwar auch gleichzeitig den Begriff Abrüstung hinein und gleichzeitig Verbesserung der militärischen Fähigkeiten. Es sind also mancherlei widersprüchliche Formulierungen in diesem Reformvertrag. Übrigens bekommt der EU-Außenminister sehr viel Macht und trägt auch als einziger einen besonderen Titel. Und zwar heißt er im Reformvertrag, Artikel 43 zum Beispiel, der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. So der Außenminister. Und dann soll es ja auch noch den EU-Präsidenten geben, als die Gesichter der Union dann in Zukunft. Und nun wird auch vorgeworfen von Kritikern des EU-Reformvertrags, auch von Professor Schachtschneider, dass die EU sich praktisch eine Selbstbemächtigung zugeteilt hat. Schachtschneider, ich sage es mal vorsichtig, gebraucht hier den sehr belasteten Begriff sogar Ermächtigungsgesetz. Wir haben das schon mal gehabt, vor wie vielen Jahren war es jetzt? Zwischen 70 Jahren ungefähr. Ja, ich will jetzt die Parallele nicht überdehnen, ja, wir müssen da vorsichtig sein. Aber es gibt verschiedene Passagen in diesem Reformvertrag, wo ganz klar wird, dass sich die EU, vor allem die Kommission, zusammen mit dem Rat und Ministerrat, sich besondere Befugnisse selber vermehren kann, ohne die Nationalstaaten da fragen zu müssen. Ihnen wird dann das Ergebnis nur mitgeteilt. Und zwar steht das, sehr verklausuliert, aber doch deutlich genug, etwa in Artikel 48 Absatz 2 zu lesen. Da heißt es, ich lese mal so das Juristendeutsch erstmal vor, die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission, kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Diese Entwürfe können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben. Diese Entwürfe werden vom Rat, dem Europäischen Rat, übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Zitat Ende. Ich habe mir hier fett gedruckt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, die entscheidenden Worte, und zwar eine Ausdehnung der Zuständigkeiten. Das ist, steht hier drin. Ja. Können Sie innerhalb der EU beschließen, ohne die Nationalstaaten, und denen wird es dann nur zur Kenntnis gebracht. Das ist Kompetenzsteigerung in eigener Verantwortung. Auch die Flexibilitätsklausel, einige Seiten weiter, verstärkt das und auch andere Stellen. Und nun ist ja der EU-Reformvertrag zweigeteilt. Beides besitzt gleiches Gewicht, der eigentliche Reformvertrag. Und dann gibt es den zweiten Teil, den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das wird dann nochmal gezählt ab Paragraph 1. Deshalb fange ich jetzt nochmal an hier mit Artikel 2 und so weiter. Das ist ein zweigeteilter Vertrag mit vielen Anhängen und Klauseln, sehr umfangreich. Und in Artikel 2 des Arbeitsvertrages werden nun die Kompetenzen, zu Deutsch die Zuständigkeiten, also die Machtbefugnisse der EU ganz klar festgelegt. Und zwar wird unterschieden, das ist ganz wichtig zu beachten, zwischen einer ausschließlichen Zuständigkeit der EU und einer geteilten Zuständigkeit. Die ausschließliche Zuständigkeit, also exklusiv EU-Kompetenz, bezieht sich jetzt schon auf folgende Bereiche. Und zwar auf die Zollunion, auf die Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, auf die Währungspolitik für alle EU-Euro-Mitgliedstaaten, die den Euro haben, für die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik und für die gemeinsame Handelspolitik. Soweit so gut, das wäre ja noch akzeptabel. Aber diese geteilte Zuständigkeit, also EU und Nationalstaaten, Mitgliedstaaten, die steht auch nur auf dem Papier. Ich werde euch das jetzt gleich beweisen. Und zwar, geteilte Zuständigkeit heißt also, soll heißen, dass sowohl Union als auch Mitgliedstaaten etwas zu sagen haben. Und das bezieht sich auf alle anderen Bereiche, die jetzt noch nicht genannt waren. Auch auf Rechtsprechung, Freiheit und Sicherheit, also Justiz. Und wer die Justiz, die Rechtsprechung in der Hand hat, der hat die Macht. Ja. Und nun heißt es im entscheidenden Absatz Artikel 3, Artikel 2 Absatz 2, ich bin ja auch Theologe von Haus aus und kein Jurist, aber ich habe mich mal reingekniet in die juristische Materie. Also Artikel 2 Absatz 2 heißt es jetzt, und das ist ein ganz entscheidender Satz, die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Soll ich es nochmal vorlesen? Habt ihr schon begriffen? Ja. Also ganz klar, die EU hat Vorrang bei der geteilten Zuständigkeit. Zuerst die EU und wenn die nichts getan hat, dann die Mitgliedstaaten. So steht es hier ganz klipp und klar. Das hat übrigens auch eine Attac-Vertreterin in Stuttgart kürzlich dem EU-Vertreter vorgehalten. Die haben den Artikel auch entdeckt. Und es hat mir nur bestätigt, dass das auch von deren Seite ein entscheidender Kritikpunkt ist. Diese Einschränkung, ja, soweit die EU ihre Kompetenz nicht ausübt, dann dürft ihr auch noch was sagen, die einzelnen Staaten. Das wird auch bestätigt durch die dem Verfassungsvertrag beigefügte Erklärung zu Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags, Punkt 17. Und zwar heißt es da, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EU-Rechts einer der Grundpfeiler des Gemeinschaftsrechts. Da haben wir schwarz auf weiß. Das sind den Anhängen. Die Anhänge sind aber genauso gültig wie der eigentliche Text. Also Vorrang des EU-Rechts. EU-Recht schlägt dann auch deutsches Recht. Ne? Darauf läuft es hinaus. Wie ist es denn, bevor ich da näher drauf eingehe, übrigens jetzt zum Verhältnis zu den Kirchen? Ja, da findet sich auch etwas im EU-Reformvertrag. Interessiert uns ja auch. Sind die Kirchen geschützt? Verteidigt man sie? Kämpft man für sie? Für die Kirchen und christlichen Gemeinschaften? Nein, man achtet sie und führt einen Dialog mit ihnen. Immerhin achtet man sie, steht drin. Man kämpft aber für die Bewegungen, die gegen die Diskriminierung kämpfen. Also für die Bewegungen kämpft man, aber die Kirchen achtet man und man führt einen Dialog. Ich spreche hier von zweierlei Maß. Ja, denn der Begriff jemanden achten, das ist der schwächste juristische Begriff in der Rechtsprechung. Während für etwas kämpfen ist der stärkste Begriff. Und diese Begriffsskala findet sich schön abgestuft im EU-Reformvertrag. Wörtlich heißt es in Artikel 8 des Reformvertrags, bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. Das ist diese Gender-Ideologie. Und dann Artikel 10. Diskriminierungen sind zu bekämpfen. Also da der stärkste Begriff. Und bei den Kirchen heißt jetzt nur Artikel 17. Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften genießen. Sie führt mit ihnen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog. Warum Dialog? Ich sag nach meiner Erkenntnis, um sie zu überzeugen von dem Weg, den die EU geht. Deshalb führt man Dialog, um jemanden zu überzeugen von der eigenen Ansicht. Und dadurch werden auch die Kirchen mehr oder weniger dann gespalten. Die einen, die diese neuen Werte, die nicht mehr mit den Werten des Grundgesetzes übereinstimmen, großenteils verteidigen, und die anderen, die sie ablehnen in den Kirchen. Und da führt man dann Spaltungen hinein. Nun wäre das alles halb so schlimm, wenn es nicht auch den europäischen Haftbefehl gäbe. Der ist schon seit einigen Jahren in Kraft. Nur bei uns in Deutschland greift er nicht, weil uns vorläufig noch Artikel 16 des Grundgesetzes schützt. Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Und das wurde durch das Verfassungsgericht auch vor 3-4 Jahren bestätigt in einem Urteil, wo auch die Justizministerin Tsipras diesen europäischen Haftbefehl schon komplett für Deutschland auch gültig machen wollte. Worum geht es da eigentlich? Stellen Sie sich vor, es klingelt an Ihrer Tür und es heißt, Sie sind festgenommen. Ja, was habe ich denn getan? Ja, kommen Sie mit, die schwedische Regierung hat einen Haftbefehl gegen Sie ausgesprochen. Ich nenne jetzt mal Schweden, weil Schweden hat schon sehr starke Antidiskriminierungsgesetze. Da stehen bis zu 4 Jahre Haft auf die sogenannte Diskriminierung von anderen oder von Minderheiten und so weiter. Da gab es einen Präzedenzfall. Ein schwedischer Pastor einer Freikirche hatte eine Predigt gehalten, nur eine Predigt, und hatte dort auch das Thema Sexualität angesprochen, dann auch das Thema Homosexualität, und hat da einige klare biblische Sätze gesagt. Und dann wurde er angezeigt, und das ging bis zur obersten Instanz in Schweden. Und da stehen bis zu 4 Jahre Gefängnis drauf, Schweden bereits, wenn man da noch seine Meinung sagt. Wenn es nach Meinung gewisser politischer Richtungen ginge, wäre das bei uns auch schon so. Aber er wurde freigesprochen in Schweden, weil dann doch noch entschieden wurde, dass die Meinungsfreiheit auch noch etwas gelten soll und noch über diesem Antidiskriminierungsgesetz steht. Daraufhin haben die scheinliberalen Vertreter in Schweden gesagt, wir müssen die Gesetze sofort verschärfen, damit das nicht mehr passiert, dass da keiner durchrutscht. Also ihr seht, da ist auch Kampf der Ideologien im Gange, nicht? Ein Geisteskampf gegen biblisches Christentum auch besonders. Also solche Christen, die die Bibel noch ernst nehmen, auch in ihren Geboten und in ihrem Inhalt überhaupt. Und dieser europäische Haftbefehl nun enthält 32 extrem schwammig definierte und daher beliebig auslegbare Straftatbestände. Und diese heißen zum Beispiel Terrorismus, Umweltkriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das sind Dinge, die ich auch alle ablehne, ja, so wie sie jetzt klingen. Aber Was da noch gefüllt werden kann damit, ist das andere. Zum Beispiel unter Rassismus kann zum Beispiel auch fallen, wenn wir als Christen ein kritisches Wort jetzt zum Beispiel über den Islam sagen würden. Ja? Wir lehnen gar niemand wegen der Hautfarbe ab, auch nicht an sich wegen der Religion, aber wir sagen halt, für uns ist Jesus der einzige Weg und der Koran, den können wir nicht so sehen als die Offenbarung Gottes. Ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten. Das kann schon dann unter Umständen als Diskriminierung ausgelegt werden. Ja, ich habe jetzt zitiert praktisch. Und da seht ihr, das sind sehr weit dehnbare Dinge. Wenn ihr da jetzt einen Leserbrief schreibt, wenn Sie einen Leserbrief schreiben, irgendeiner Frage, kann schon sein, dass dieser Haftbefehl greifen würde in Ländern, wo das strafbar ist. Etwa Schweden, wenn da jemand erfährt, da ist ein Leserbrief in Deutschland erschienen, der nach schwedischem Recht bereits strafbar wäre, dann könnte die Auslieferung verlangt werden. Das wird etwa in Artikel 67 Absatz 3, Artikel 75 des EU-Arbeitsreformvertrags ausgeführt. Da ist auch die Rede, da heißt es wörtlich, die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und in anderen zuständigen Bereichen sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Zitat Ende. Und dann heißt es in Artikel 75, dass dazu auch das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann. Das heißt, kann auch das Geld solcher eingezogen werden, die dieses Vorwurfs beschuldigt werden, sodass man nicht mal einen Anwalt bezahlen kann. Also bitte nicht falsch verstehen, ich lehne auch Terrorismus ab, selbstverständlich, auch den Rassismus in diesem Sinne und Fremdenfeindlichkeit. Aber es kann eben sehr weit gedehnt werden, auch da, wo es noch um die Meinungsäußerung etwa in religiösen Fragen zum Beispiel geht. Und da ist eine Gefahr im Gange, die wir nicht einfach hinnehmen dürfen. Der Herausgeber des Informationsdienstes Topic, Ulrich Skambrax, hat einmal darüber Folgendes geschrieben, ich zitiere, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung ihrer Untertanen. Also wenn jeder zu Verbrecher gemacht werden kann, kann auch jeder eingesperrt werden. So funktionieren Diktaturen. Und je weiter man Straftatbestände ausdehnt und schwammig formuliert, umso gefährlicher wird es für den Einzelnen. Es ist zu begrüßen, wenn die Straftatbestände konkretisiert sind, ja, eindeutig festgelegt, wo jeder zustimmen kann, wenn jemand was stiehlt oder so, ja. Aber wenn es so schwammig formuliert ist, was ist denn jetzt hier Rassismus überhaupt, ja? Ein Riesenbegriff, der sich dahinter verbergen kann. Wir sehen jetzt auch diese unzählige Holocaust-Diskussion im Vatikan gerade, ja. Ich bin ganz gegen diese Leute, die das leugnen, den Holocaust, ja. Aber das, man sieht also auch, das sind ganz gefährliche Dinge, was da im Zusammenhang steht. Also diese allgemeine Kriminalisierung, da kann man jeden beschuldigen mit irgendwelchen auch fadenscheinigen Vorwürfen. Und dann schreibt Skambrax weiter, und sehr treffend, zur Bekämpfung von Terroristen und wirklichen Kriminellen mag dieser Haftbefehl wirkungsvoll sein. Sind wir auch gar nicht dagegen, ja, dass die auch ausgeliefert werden können über die Grenzen hinweg. Aber mit dem Haftbefehl könnten auch missliebige EU-Bürger aller Art mit zweifelhaften Anschuldigungen schnell verhaftet und weggeschlossen werden. Gerade der Diskriminierungsvorwurf lässt sich gut dazu instrumentalisieren, also missbrauchen. Zitat Ende. Nur noch wenige weitere Beispiele, bevor ich dann auch noch auf den biblischen Teil eingehen möchte. Ja, was sagt denn die Bibel darüber? Es werden auch gegen Staaten Geldbußen und Zwangsgelder verhängt, die nicht den EU-Normen entsprechend wirtschaften, die ein zu niedriges Bruttoinlandprodukt haben und so weiter. Das heißt zum Beispiel in Artikel 126 Absatz 11 des EU-Arbeitsvertrags, solange ein Mitgliedstaat einen Beschluss nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwenden. Zum Beispiel Geldbußen in angemessener Höhe können verhängt werden. Die Strafen werden dann von der Zentralstelle in Brüssel verhängt über die Staaten. Und Artikel 132, die Europäische Zentralbank ist befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen mit Geldbußen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen. Habt ihr das alle schon gelesen? Alles mal nachzulesen im Originalreformvertrag. Interessant ist auch noch der Anhang dieses Reformvertrags, Protokoll Nummer 10, Absatz B. Da wird sogar ein Zeitplan angegeben für die Aufrüstung in der EU. Da heißt es, jeder Mitgliedstaat der EU soll sich verpflichten, spätestens 2010, also im nächsten Jahr, über die Fähigkeit zu verfügen, entweder als nationales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbänden bewaffnete Einheiten bereitzustellen, um insbesondere Ersuchen der Organisation der Vereinten Nationen nachzukommen. Und natürlich die Einbindung in die neue Weltordnung, in die UNO. Die EU ist nur ein Mosaik innerhalb der UNO, um eben bewaffnete Einheiten dann auch zur Bekämpfung von Krisenherden bereitzustellen. Wenn man dann sieht, in welche Bedrängnis Israel immer mehr gebracht wird von der UNO, dann weiß man auch schon, in welche Richtung das geht und was sich auch in der Bibel irgendwann erfüllen wird. Ich habe es heute Mittag schon erwähnt, auch Sacharja 12 bis 14, dass einmal alle Völker gegen Jerusalem marschieren werden. Könnt ihr nachlesen beim Propheten Sacharja. Es wird der Taumelkelch für die ganzen Völker auf Erden sein, dieses kleine Land Israel. Aber es ist das Land Gottes, ja, und da hat Gott seine Heilsgeschichte. Und wer diesen Augapfel Gottes antastet, ja, das, gegen den wird sich auch Gottes Segen dann nicht mehr richten, sondern er wird unter das Gericht kommen. Nun kommen wir auch schon fast zum biblischen Teil, aber noch ein Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten, des ehemaligen Roman Herzog. Wer kennt ihn noch? Ja, einer noch wenigstens. Also alle, ja. Nur nicht so zaghaft. Er war nicht nur Präsident der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch Präsident des Deutschen Bundesverfassungsgerichts und hat auch mitgewirkt bei der EU-Charta. Ja, also bei diesen Grundwerten hat er mitgewirkt. Also er weiß, wovon er redet. Und er, ausgerechnet er, ist jetzt einer der schärfsten Kritiker des EU-Reformvertrags. Und er schreibt in der Zeitung Welt am Sonntag, Nummer 2, vom 14. Januar 2007, unter der Überschrift, man höre, die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Ja, wie kommt ein Mann, der das von innen her kennt, dazu so etwas zu sagen, indem er weiß jetzt, wie die Entwicklung lang geht. Er hat es mitverfolgt am Anfang, mitgestaltet sogar, und hat irgendwann gemerkt, dass das entgleitet den Völkern. Das wird immer mehr zu einer Mammutinstitution und die Einzelnen haben keinen Einfluss mehr darauf am Ende. So schreibt er wörtlich, auch in dem gleichen Artikel, ich zitiere, eine intransparente, komplexe und verflochtene Mammutinstitution, ihr wisst alle, was ein Mammut ist, ja, ein Koloss, ist entstanden, die immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht. Und er warnt hier ganz massiv vor einem Zentralismus mit der Gefahr einer Diktatur. Nun möchte ich einmal abkürzen einiges und möchte jetzt zu dem biblischen Teil dann kommen. Aber vorher noch zwei Beispiele. Entschuldigung, es kommt immer noch was Wichtiges. Wir haben ja auch noch, geht's noch ein bisschen mit der Luft und Zeit? Ja. Und zwar gibt es jetzt ja neuerlich wieder Beschlüsse des Europarats. Er hat zum Beispiel die biblische Schöpfungslehre verurteilt in seiner Resolution vom 4. Oktober 2007, wo es heißt, wenn wir nicht aufpassen, könnte die biblische Schöpfungslehre eine Bedrohung für die Menschenrechte werden. Man höre und staune. Ja. Hier wird Einfluss genommen von Politikern in weltanschaulich religiöse Entscheidungen, Glaubenshaltungen, Erkenntnisse, wird politischer Einfluss genommen. Wo gab es das denn auch schon mal? Eben in Diktaturen. Ne? Und jetzt auch in der Frage der Abtreibung und der Homo-Ehe wurden auch Resolutionen verfasst, wo auch die Abtreibung als, wie hieß es jetzt, Förderung von reproduktiver und sexueller Gesundheit genannt wird, dass das ermöglicht werden soll und weiter verstärkt werden soll. Abtreibung als Menschenrecht. Tötung eines Menschen. Es ist übrigens interessant, dass Rocco Buttiglione, ein Katholik und Papstberater, in Europa, ja, im Europaparlament, berufen war für die EU-Kommission, also die mächtigste Einrichtung der Europäischen Union, die Kommission. Und er trat ein, mutig, für das biblische Verständnis von Ehe und Familie. Das sieht ja auch die katholische Kirche sehr deutlich, nicht noch das biblische Verständnis von Ehe und Familie. Das darf ich als evangelischer Christ auch einmal so sagen hier, in diesem Raum. Allerdings, was geschah? Er wurde nicht in das entscheidende europäische Gremium, die Kommission, gewählt. Es hieß, er sei untragbar mit dieser reaktionären Einstellung. Ja, da sehen wir, wie die Gewichtung auch ist in der EU. Sehr stark auch sozialistisch geprägt, aber doch gleichzeitig diktatorische Tendenz. Sehr interessant, diese Entwicklung. Und er, ausgerechnet er als Katholik, sprach von einer antichristlichen Inquisition, wie wir sie aus der mittelalterlichen katholischen Kirche kennen. Nicht? Aber er hat diesen Begriff verwendet als römischer Professor. Nun ja, das nur nebenbei bemerkt. Nun zu dieser biblischen Erkenntnis über diese Fragen. Es ist ja für die, die die Bibel kennen, nichts Überraschendes. Zunächst einmal, wenn wir eines der Symbole der Europäischen Union betrachten, das ist natürlich der fünfzackige Stern, ist auch ein Symbol. Aber auch ein weiteres Symbol ist die Frau auf dem Stier. Das ist die Königstochter. Die phönizische Prinzessin Europa, so hieß die, Tochter des Königs Agenor und der Telephassa. Diese spielte mit ihrer Familie am Strand von Tyrus, also nördlich von Israel. Und plötzlich kam ein Stier auf dem Meer hervor. Sie liebkoste ihn, streute Blumen auf sein Haupt, so berichtet also die Sage bei dem Dichter Ovid etwa. Und der Stier machte ihr Andeutungen, auf seinen Rücken zu steigen. Und er schwamm mit ihr davon zur Insel Kreta. Und Kreta gehört ja bereits zum heutigen Europa, von Asien nach Europa. Und danach ist nun nach der Sage der Kontinent benannt nach dem Namen dieser phönizischen Prinzessin Europa. Nun aber dieser Stier entpuppte sich dann auf dieser Insel, wie es typisch war in der griechischen Mythologie, als der Göttervater Zeus und hatte das vor seiner Gattin Hera verheimlicht, hat dann mit dieser Europa ein sexuelles Verhältnis angefangen, also ehebrecherisch, seine Gattin wusste nichts davon und hat dann mit ihr drei Söhne gezeugt, Minos, Radamanthys und Sarpedon. So also die Legende über die Anfänge von Europa. Kein rühmlicher Anfang für Europa, dieser Ehebruch des Zeus, nicht dieses heidnischen Göttervaters. Aber nun ist interessant, liebe Freunde und auch liebe Brüder und Schwestern, dass die Bibel in Offenbarung 17 und 18 Folgendes schreibt, in Offenbarung 17, Vers 3 bis 5. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Zitat Ende. Erinnert uns das nicht an dieses europäische Symbol, ja, diese Frau auf dem Stier, in der Bibel die Hure auf dem Tier? Gewiss hier eine äußere Parallele, aber es ist auch eine innere Ähnlichkeit zu erkennen, denke ich. Übrigens geht der Plan dieser Europäischen Union zurück auf den Schriftsteller Richard Coudenhove-Kalergi, der bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1920 folgende, sein bahnbrechendes Werk schrieb mit dem Titel Pan-Europa. Das heißt allumfassendes Europa. Gleichzeitig das Symbol des Ziegengottes Pan, ja, dieser Gehörnte, als Symbol des neuen Europa damals in Pan-Europa. Und er war Mitglied der Freimaurerloge in einem der höchsten Grade, Coudenhove-Kalergi, und hat also diesen Plan verkündet. Sein Nachfolger war dann der am Starnberger See lebende, noch heute lebende Otto von Habsburg, dem die Vorstellung vorschwebt, wieder das Großreich, das kaiserliche Großreich zu gründen. Ja, also interessante Pan-Europa-Ideen, wobei hier eine konservative Richtung vorherrscht, während zur Zeit sehr starke sozialistische Richtung vorherrscht, in europäischen Gremien, von Frankreich herkommend auch besonders eine Zeit lang. Der Hauptverfasser der europäischen Verfassung ist ja Valéry Giscard d'Estaing, auch Freimaurer in einem der höchsten Grade. Und Sie haben ja die Toleranzprinzipien, die Toleranz und diese ganzen Dinge, die ich schon erwähnt habe, auf Ihre Fahnen geschrieben. Es darf keine absolute Wahrheit geben, keine Offenbarung eines lebendigen Gottes, sondern alles ist gleichgültig und damit letztendlich gleichgültig. Sag ich mal etwas zugespitzt. Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, gibt es auch keine absoluten, wirklich gültigen Werte, auch wenn man das immer wieder behauptet. Und so erklärt sich auch dieser Relativismus in der europäischen Verfassung. Es war erstaunlich, dass damals Kardinal Ratzinger vor seiner Papstwahl in dieser Rede von der Diktatur des Relativismus gesprochen hat. Das ist inzwischen zu einem Schlagwort geworden, im Blick gerade auch auf die Europäische Union. Die Diktatur des Relativismus, ist das verständlich? Also das, dass es nichts Festes geben darf, dass alles im Fließen ist, Pantarei, sagten die Griechen, das ist nun das, was festgezimmert wird als absoluter Maßstab. Paradox. Nicht? Paradox. Man darf alles glauben, bloß nicht den rettenden Glauben. Nicht? Der ist zu fest, zu absolut. Ja, die absolute Beliebigkeit. Wenn wir nur noch eine Stufe weitergehen und fragen, was die Bibel sagt über überhaupt das Ende der Weltentwicklung und der Reiche in der Weltgeschichte, dann haben wir ganz klare biblische Aussagen, vor allem auch beim Propheten Daniel. Ich hoffe, dass viele schon mal in die Bibel reingeschaut haben und auch den Propheten Daniel kennen, im Alten Testament. Es gibt hier zwei Kapitel, die besonders deutlich diese Weltreiche auflisten und beschreiben. Ich kann es nur kurz jetzt machen. Und zwar in Kapitel 2, der Traum des Königs Nebukadnezar in Babylon damals, wo Daniel ja am Hofe war. Und keiner konnte ihm den Traum sagen und deuten. Deuten hätten es ja die Wahrsager können, aber sie konnten ihm nicht sagen, was er geträumt hat. Er wollte auch wissen, was er geträumt hat. Und das kann denn nur Gott offenbaren. Und er hatte seinem wirklichen, einzig echten Propheten Daniel geoffenbart. Der hat dem König gesagt, was er geträumt hat und was es bedeutet. Und das ist die gesamte Geschichte bis zum Ende der Welt, was da offenbart wurde. Und zwar hat er vier Weltreiche, also eine große Statue gesehen, und das bedeutet vier Reiche, zunächst mal grob gefasst. Ein goldenes Haupt, das babylonische Weltreich, 625 bis 538 vor Christus. Dann der silberne Brustteil, der etwas länger ist, auch entsprechend der Zeitdauer länger ist. Das ist das Reich der Meder und Perser, 538 bis 331 vor Christus. Dann kommen der Bauch und die Lenden aus Kupfer. Das ist Griechenland, 331 bis 168 vor Christus. Alexander der Große, nicht? Besonders. Und schließlich und ausführlich wird dann das vierte Reich beschrieben. Und das ist nämlich Rom. Und das lese ich jetzt einmal vor im Original aus Daniel 2. Vers 40 bis 45. Und das vierte Reich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und Ton und teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. Soweit aus Daniel. Und das, dieser kleine Stein, der alle diese Weltreiche einmal überwinden wird, das ist dieser Stein, der von Gott kommt, Jesus Christus, der sein ewiges Reich aufrichten wird. Sein Reich. Und das vierte Reich ist das römische Reich, das hier beschrieben wird. Ton und Eisen vermischt. Und es wird auseinanderbrechen, es wird nicht halten, wird gesagt. Und das ist schon eingetroffen in der Geschichte. Wenn wir die ganze Geschichte des römischen Reiches betrachten, die Teilung in Ost- und Westrom, große Kriegszüge, die Eisengewalt, und doch ist es zerbrochen wie Ton. Ja. Und in Offenbarung 17, Vers 8, diese geheimnisvolle Stelle, wo es dann heißt, das Tier, das gewesen ist, nicht ist und wieder aufsteigen wird. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich deute es mit vielen Auslegern auch auf dieses römische Reich. Es ist gewesen, ist nicht und wird am Ende wieder aufstehen. Vielleicht eben in Gestalt des neuen römischen Reiches, Europa als Kern der Welteinheit. Zusammen mit der UNO, wir haben es ja gesehen. Es wird die gleiche Auflistung der Weltreiche auch in Daniel 7 beschrieben, aber da wird es nicht mehr in Menschengestalt dargestellt, so humanistisch und human, sondern in Gestalt reißender Tiere und Bestien. Alle diese Reiche sind sehr diktatorisch, reißende Bestien. Ein Löwe, ein Bär, ein Panther und dann ein schreckliches Tier mit verschiedenen Hörnern. Diese Hörner symbolisieren Machtzentren, es sind 10 Hörner und 7 Häupter. Und das sind, so vermute ich einmal mit anderen Auslegern, 10 verschiedene Verwaltungsbezirke dieser Weltregierung, die dann aufgegliedert wird in 10 Bezirke, auch die EU als ein Bezirk. Der Bibelausleger Arnold Fruchtenbaum hat in seinem Handbuch der biblischen Prophetie eine interessante Abfolge dargestellt. Und zwar, dieses vierte Reich fasst er nicht nur auf das alte Rom, sondern als imperialistisches Reich, das verschiedene Phasen durchläuft. Das geeinte Stadium ist das römische Reich in der Antike, das wir alle aus der Geschichte kennen. Dann kommt das zweigeteilte Stadium, die Teilung in Ost- und Westrom, die wir auch aus der Geschichte kennen. Und diese Zweiteilung in Ost und West hat sich fortgesetzt, dann später in der Ostkirche und Westkirche. Also Konstantinopel und Rom, Orthodoxie und Katholizismus, wenn man es mal historisch so sieht. Und dann auch politisch fortgesetzt in Ost-West-Konflikt. Sowjetunion, USA und die Mächte, die dazwischen standen. Bis zu welchem Jahr? 1989, bis zum Fall der Berliner Mauer. Da hat dieser Ost-West-Konflikt offiziell sein Ende gefunden. Allerdings nicht zufällig. Es waren viele Gebete, aber es waren auch Treffen der Mächtigen hinter den Kulissen. Es gab also Treffen bereits Mitte der 80er Jahre zwischen obersten Sowjets und amerikanischen Führern und Religionsführern und Kardinälen und Yogis und Imamen und Dalai Lama und Mutter Teresa und so weiter. Und sie haben damals schon die Welteinheit geschmiedet. Und was in Assisi 1986 passiert, ist war auch kein Zufall. Die Einheit der Religionen und Konfessionen immer stärker voranzutreiben. Also die Welt soll zusammenwachsen zu einer Welt mit einer Religion und zur Aufhebung aller Unterschiede. Und das wird dann das Weltherrschaftsstadium sein, das dann direkt in das Antichriststadium mündet. Und dieses antichristliche Reich wird sich wieder aufteilen in 10 Verwaltungsbezirke. So die biblische Prophetie, Offenbarung 13, Offenbarung 17, Offenbarung 18, Saharia 12 bis 14, Hesekiel 36 bis 40, Jesaja 11 und auch den Propheten, den ich gerade genannt hatte, Daniel 2, Daniel 7 und viele weitere Stellen. Da können Sie es ausführlich alles nachlesen. Ich habe auch etliche Literatur mit, auch über prophetische Fragen. Es ist interessant übrigens, dass der einflussreiche Club von Rom, Club of Rome, bereits in den 70er Jahren die Welt genau in diese 10 Bezirke aufgeteilt hat in seinen Plänen. Er teilt also auf, erstens Kanada und USA, zweitens Europäische Union, drittens Japan, viertens Israel, Südafrika, Australien, fünftens die Comecon-Staaten, sechstens die lateinamerikanische Freihandelszone, siebtens die Arabische Liga, achtens die Organisation für afrikanische Einheit, neuntens die nichtkommunistischen Staaten Asiens und des Südpazifiks und zehntens China und kommunistisches Asien als 10 Blöcke. Ob das genau diese 10 sein werden, bleibt abzuwarten. Aber es ist immerhin ein Modell, interessant, dass also weltliche, säkulare Denker, Vordenker das auch so mit diesen 10 Hörnern jetzt umgesetzt in säkulare Ausdrücke vorgenommen haben. Ich möchte betonen, dass das eine mögliche Deutung ist. Wir müssen auch natürlich immer in diesen biblischen Auslegungen auch für andere Möglichkeiten der Erfüllung offen bleiben. Wollen wir demütig sein und uns nicht jetzt auf ein Modell nur festlegen. Aber wir sollen Dinge beobachten, verfolgen und vom Wort Gottes her prüfen. Jedenfalls ist die Menschheit dabei, ein Friedensreich zu bauen ohne Gott, ohne Jesus als den einzigen Weg. Der Mensch selber will sich auf den Thron setzen, ein zweiter Turmbau zu Babel, der allerdings genauso wenig gelingen wird wie der zweite Turmbau. Die Zeit des Antichristen beträgt nur 42 Monate, so sagt uns die Offenbarung. Dann wird er sein gerechtes Gericht erleiden. Der Sohn Gottes wird kommen, mit dem Hauch seines Mundes richten und dann wird der Messias, Jesus Christus, sein wirkliches Reich aufrichten. Das tausendjährige Friedensreich und dann neuer Himmel und neue Erde. Es heißt deshalb auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 3, über die eigenmächtigen Versuche des Menschen ohne Gott, sich aus dem Sumpf zu ziehen und den Weltfrieden zu erbauen ohne den lebendigen Gott. Da heißt es dann, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen werden, es ist Frieden, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben schnell über sie kommen. Der Mensch, der Gott vergisst und meint, wir selber sind alle kleine Götter, wir bauen jetzt allein die Gesellschaft ohne Gott, er wird ein schlimmes Erwachen erleben.